请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Und das haben wir am Dienstag, den 12. November 2024 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend Business News. Diesmal geht es unter anderem um den Rücktritt von Bonnie Du, der bisherigen Präsidentin des taiwanischen Fahrradherstellers Giant Group. Anschließend Schlagzeilen der Woche mit Chubi Hui und mir Ilong Huang. Derzeit kommt es in Taiwan zu heftigen Diskussionen um drei kontroverse Gesetzesänderungen. Trauriger Höhepunkt dabei die Schlägereien im Parlament am 20. Dezember. Chubi Hui und ich sprechen heute in Schlagzeilen der Woche darüber, um was für Gesetzesänderungen es geht, warum es zu so heftigen Auseinandersetzungen dazu kommt und wie es jetzt weitergehen soll. Doch hören Sie zuerst die Nachrichten des heutigen Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, zunächst die Schlagzeilen. Späte Rehabilitierung von Demokratieaktivisten Peng Mingming. Taiwan braucht besseren Katastrophenschutz. Und lang erwartetes Kohlenstoffgebührenprogramm beginnt am 1. Januar. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Der ehemalige Demokratieaktivist, Präsidentschaftskandidat und spätere Berater von Präsident Chen Shui-bian, Peng Mingming, ist 2 Jahre nach seinem Tod rehabilitiert worden. Peng Mingming verfasste 1964 als Professor an der Fakultät für Politikwissenschaften der National Taiwan University zusammen mit seinen Studenten Xie Zhongming und Wei Tingcao das Manifest der Bewegung zur Selbstrettung Taiwans, eine Erklärung für Taiwans Demokratie und Freiheit. Peng und seine Studenten wurden jedoch verhaftet und von der damaligen KMT-Regierung zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Im Fall von Peng waren es 8 Jahre. Doch auch nach Aufhebung des Kriegsrechts in Taiwan und der allmählichen Demokratisierung wurde Peng nicht offiziell rehabilitiert. Die Peng Mingming Stiftung stellte daher nach Pengs Tod im Jahr 2022 einen Antrag auf gerichtliche Rehabilitierung beim Justizministerium. 60 Jahre nach der Veröffentlichung des Manifests der Bewegung zur Selbstrettung Taiwans erließ das Justizministerium nun schließlich ein Schreiben zur Aufhebung des Urteils und der Strafe. Das Ergebnis ist nicht nur eine verspätete Gerechtigkeit, sondern auch ein wichtiger Schritt in Taiwans Übergang zu Gerechtigkeit, sagte Luo Junlang, Direktor der Peng Mingming Stiftung, in einem Interview am 31. Dezember. Die stellvertretende Premierministerin Zheng Lijun sagte, dass Taiwan die Mechanismen zur Katastrophenvorbeugung und die Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klima verbessern muss. Auf der 47. Sitzung des Zentralen Rats für Katastrophenschutz und Rettungswesen am Dienstag wies Zheng auf die zunehmende Häufigkeit und Intensität von extremen Wetterereignissen hin. Sie forderte die Regierung auf, aus vergangenen Katastrophen zu lernen und die Risikomanagementstrategien zu verbessern. Zheng dankte den Ersthelfern und zivilen Helfern für ihre Bemühungen bei der Bewältigung der diesjährigen Naturkatastrophen, darunter Taifune, Erdbeben und schwere Regenfälle. Sie erläuterte die Empfehlungen des beratenden Expertenausschusses zur Stärkung des Katastrophenbewusstseins in der Öffentlichkeit, zum Ausbau der kommunalen Bereitschaft und zur Förderung der Katastrophenprävention in kleinen und mittleren Unternehmen. Sie sagte, dass diese Empfehlungen in Taiwans Weißbuch zur Katastrophenvorsorge für 2025 aufgenommen werden. Auf der Sitzung wurde die Strategie des Zentralen Wetteramtes für die Herausgabe präziser Starkwindwarnungen erörtert. Zheng bekräftigte die Notwendigkeit verbesserter Warnungen, insbesondere nach den durch den Taifunen Kraton und Kongrei verursachten Schäden. Sie forderte weitere Fortschritte bei der Vorhersagetechnologie, einschließlich der Integration von künstlicher Intelligenz, um genaue und rechtzeitige Katastrophenwarnungen herauszugeben. Nach den Rekordregenfällen während des Taifuns Gemi forderte Zheng außerdem systematische Reformen der Wasserwirtschaft. Sie forderte die Behörden auf, der Hochwasserprävention mit evidenzbasierten Strategien Priorität einzuräumen, um die Ressourcen besser zu verteilen. Zum Abschluss des Treffens sprach sich Zheng für einen umfassenden Katastrophenschutzplan aus, der alle Gefahren abdeckt und die nationale Widerstandsfähigkeit stärkt. Laut Umweltminister Peng Qiming wird an diesem Mittwoch, dem ersten Tag des neuen Jahres, ein neues Kohlenstoffgebührenprogramm eingeführt. Das Programm richtet sich in erster Linie an die 500 größten Verursacher von Kohlenstoffemissionen in Taiwan, die für mehr als die Hälfte der Gesamtemissionen des Landes verantwortlich sind. Der allgemeine Satz beträgt 300 Taiwan-Dollar pro Tonne Kohlenstoffemissionen und gilt vorerst nur für Unternehmen, die jährlich mehr als 25.000 Tonnen Emissionen verursachen. Wenn ein Unternehmen bestimmte Emissionsreduktionsziele erreicht, kann es in den Genuss von Vorzugstarifen von 50 Taiwan-Dollar oder 100 Taiwan-Dollar pro Tonne kommen. Das Umweltministerium wies darauf hin, dass das Jahr 2025 als Versuchsjahr betrachtet werde und dass die Emittenten die Möglichkeit hätten, die Emissionen des Jahres 2024 zu melden, ohne Gebühren zu zahlen, bis 2026, wenn die Gebührenerhebung auf der Grundlage der Emissionen des Jahres 2025 beginnt. Pong erklärte, dass der nächste Schritt der Übergang zu einem Emissionshandelssystem innerhalb von 3 bis 4 Jahren sein werde. Das Ministerium erörtert auch die Möglichkeit der Ausgabe grüner Anleihen, mit denen die Entwicklung sauberer Energieressourcen und anderer Nachhaltigkeitsprojekte nach dem Vorbild Japans für grünes Wachstum finanziert werden soll. Am Dienstag berichtete das Zentrale Wetteramt, dass die globale Durchschnittstemperatur im Jahr 2024 wahrscheinlich die wärmste seit 1850 sein wird. Es fügte hinzu, dass die Jahresdurchschnittstemperatur in Taiwan am 29. Dezember 24,97 Grad erreichte und damit das wärmste Jahr seit 1897 war. Der Direktor des Wettervorhersagezentrums des Zentralen Wetteramtes, Chen Yiliang, wies darauf hin, dass im Zuge der fortschreitenden globalen Erwärmung sowohl in den Ozeanen als auch an Land eine deutliche Erwärmung zu beobachten sei. Von Januar bis November sei die globale Durchschnittstemperatur um 1,28 Grad höher gewesen als der Durchschnitt des 20. Jahrhunderts und habe damit den Rekord des letzten Jahres übertroffen. Chen fügte hinzu, dass die taiwanische Durchschnittstemperatur in diesem Jahr um 1,66 Grad über dem 100-jährigen Durchschnitt liege. Betrachte man die monatlichen Temperaturen, so war es von Januar bis November überdurchschnittlich warm. Das taiwanische Unternehmen Foxconn hat bekannt gegeben, dass es weitere 11,3 Milliarden Taiwan-Dollar in den US-Markt investiert habe, um seine globale Präsenz zu erweitern. In einer an der taiwanischen Börse veröffentlichten Ankündigung erklärte der iPhone-Assembler, dass man über seine Tochtergesellschaft FEE Holdings US Incorporation die Mittel in 8 Einheiten auf dem US-Markt investiert habe, um deren Stammaktien zu erwerben. Während Foxconn den Zweck der Investitionen nicht bekannt gab, sagten Quellen aus der Industrie, dass die Mittel dazu verwendet würden, die Produktionskapazitäten für KI-Server auf dem US-Markt zu erweitern, um umgehend auf die vom designierten US-Präsidenten Donald Trump eingeführte Politik zu reagieren, wenn dieser im Januar ins Weiße Haus zurückkehrt. Im November gab Foxconn bekannt, dass es 33,03 Millionen US-Dollar für den Erwerb eines Grundstücks und einer Fabrik in Harris County, Houston ausgegeben habe. Analysten sagten, dass die Investition darauf abziele, die KI-Produktionskapazität zu erhöhen, um Kunden in Nordamerika zu bedienen. Und damit kommen wir zur Börse. Die Aktien in Taiwan stiegen im Jahr 2024 um mehr als 28%. Mussten aber am letzten Tag des Jahres 2024 leichte Verluste hinnehmen. Der Grund sei gewesen, so Händler, dass auch die Märkte in den Vereinigten Staaten über Nacht Verluste hinnehmen mussten. So schloss der TAIX heute 0,67% im Minus. Damit lag der Abschlusskurs bei 23.035,1 Punkten. Das Handelsvolumen am heutigen Dienstag lag bei fast 269 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 8 Milliarden Euro. Und zum Schluss das Wetter. Heute war es im ganzen Land bewölkt und nur hin und wieder zeigte sich in einigen Landesteilen die Sonne. Dabei blieb es landesweit trocken. Die Höchsttemperaturen erreichten im Norden 18 bis 20 Grad, in Zentral-Taiwan 20 bis 23 Grad und in Süd-Taiwan 22 bis 24 Grad. Und nun die Vorhersage für morgen, Mittwoch, den 1. Januar 2025. Im ganzen Land nimmt die Bewölkung zu und es kann zu gelegentlich Niederschlägen kommen. Dabei gehen die Temperaturen überall leicht zurück. Die Höchsttemperaturen erreichen im Norden und in Zentral-Taiwan 18 bis 19 Grad und in Süd-Taiwan 18 bis 21 Grad. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Dienstag, den 31. Dezember 2024.
Die Business News, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur, von Unternehmen und Märkten.
Am vergangenen Freitag, den 27.12.2024, hat Bonnie Du, die Präsidentin des taiwanischen Fahrradherstellers Giant Group, ihren Rücktritt erklärt. Damit geht eine Ikone der taiwanischen Fahrradindustrie in den Ruhestand. 2017 hatte Du, die Nichte des Giant-Gründers King Leo, als Chairperson oder Präsidentin zusammen mit King Leos Sohn Yang Leo als CEO die Führung des taiwanischen Fahrradherstellers von King Leo und Tony Luo übernommen. Doch schon in den Jahren davor hatte Bonnie Du dem Unternehmen Giant Group ihren Stempel aufgedrückt. Nicht zuletzt durch die Gründung von Leaf, die erste Fahrradmarke, die sich ausschließlich an Frauen richtet. Wie man sich erzählt, sei der Ursprung der Marke durch eine Fahrradtour inspiriert worden, die King Leo rund um Taiwan unternahm. Du sei dabei die einzige Frau in dem Team gewesen. Eine Version der Geschichte besagt, dass sie kein für sie passendes Fahrrad gefunden habe. Trotzdem habe sie die Tour mitgemacht und bis zum Schluss durchgehalten. Diese Erfahrung soll Du jedoch dazu inspiriert haben, einen neuen, unerschlossenen Markt zu erschließen. Fahrräder, die ausschließlich für Frauen bestimmt sind. Nvidia konzentriert sich auf Taipeh für seinen neuen Hauptsitz in Übersee, steht aber vor der Herausforderung, ausreichend Land zu sichern, da die Optionen auf städtische Umwidmungsgebiete beschränkt seien, wie die Commercial Times berichtet. CEO Jensen Huang hat sich zum Ziel gesetzt, innerhalb von 5 Jahren ein großes Entwicklungszentrum mit 1000 Ingenieuren zu errichten. Obwohl Taipeh bevorzugt wird, werden Alternativen wie Neu-Taipeh, Taoyuan oder Hsinchu in Betracht gezogen, falls kein geeignetes Grundstück gefunden werden kann. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie
Tobi Hui
und Ilon Huang. Derzeit kommt es in Taiwan zu heftigen Diskussionen um 3 kontroverse Gesetzesänderungen. Trauriger Höhepunkt dabei, Schlägereien im Parlament am 20. und am 16. Dezember. Wir sprechen heute in Schlagzeilen der Woche darüber, um was für Gesetzesänderungen es geht, warum es zu so heftigen Auseinandersetzungen dazu kommt und wie es jetzt weitergehen soll. Erstmal Grundinformation nochmal. Im Parlament gibt es 113 Abgeordnete und die DPP, die zwar den Präsidenten stellt, aber im Parlament selber sitzt die DPP nur 51 von 113 Sitzen. Das heißt, sie ist eine Minderheitsregierung im Prinzip. Die Mehrheit hat die KMT, sie hat nicht die absolute Mehrheit, aber sie hat die Mehrheit. Und dann da hat die TPP, die Taiwanische Volkspartei, zurzeit zumindest oft zusammen mit der KMT zusammen abstimmt. Und die TPP hat 8 Sitze und dann gibt es noch 2 unabhängige Parlamentarier, die aber ideologisch sehr zu Kuomintang hintendieren. Das heißt, die DPP sieht sich einer schwierigen Opposition entgegen oder einer Mehrheitsopposition entgegen. Und deshalb kommt es eben jetzt in letzter Zeit zu vielen Änderungen oder beziehungsweise Diskussionen um Gesetzesänderungen. Die Kuomintang will halt ein paar Gesetze ändern. Da die DPP selbst in der Minderheit ist, obwohl sie eigentlich die Regierung stellt, kann sie das letztendlich nicht richtig verhindern. Und die Kuomintang versucht diese Situation jetzt zu nutzen, um eben ein paar ihrer Ideen oder ihrer Vorstellungen durchzusetzen, gemeinsam mit der TPP. Und so ist das jetzt auch in den letzten 3-4 Wochen passiert. Und zwar, wir gehen gleich auf die 3 Gesetze ein oder 3 Gesetzesänderungen ein, um die es geht. Ich gebe nochmal ganz kurz eine chronologische Reihenfolge der Ereignisse wieder sozusagen. Wie gesagt, am 16. Dezember gab es eine sogenannte zweite Lesung, und zwar zum Abberufungsgesetz. Das heißt, wie kann man taiwanische Parlamentarier oder wie kann man Parlamentarier oder Abgeordnete abberufen? Darum geht es in diesem Gesetz. Zu dieser Lesung hat die KMT oder haben die Abgeordneten der KMT das Parlament blockiert, sodass die DPP-Parlamentarier nicht in den Plenarsaal reinkommen konnten. Und die KMT hat dann eben in ein paar Minuten diese Lesung durchgeführt und dieses Gesetz schon mal durchgewunken. Das war noch nicht die letztendliche Verabschiedung des Gesetzes, die erfolgte erst am 20. Dezember. Aber Noch ganz kurz zu dieser Art der Blockade. Also die KMT hat tatsächlich, ist da in aller Frühe ins Parlament reingegangen, hat alle Zugänge bis auf einen verschlossen, verriegelt, blockiert mit Stühlen und Tischen und mit Schlössern und so weiter und hat nur einen Eingang zugelassen. Und die haben sie dann, es gibt da tatsächlich Bilder von, da gibt es dann einige mehr oder weniger kräftige KMT-Abgeordnete, die dann diese Tür blockiert haben, sodass die DPP-Abgeordnete nicht rein konnten. Die KMT hat gesagt, sie haben das gemacht, weil die DPP gedroht habe, diese Sitzung zu blockieren, selber zu blockieren. Und zwar tatsächlich hat die DPP das schon zweimal vorher gemacht, Ende November und Anfang Dezember. Da haben die eben, wie heißt das, das Podium vom Parlament, vom Plenarsaal blockiert, sodass keine Sitzung zustande kommen konnte. Und damit das nicht nochmal passiert, hat die KMT halt einfach dann die DPP-Abgeordneten blockiert, rausgelassen. Dann am 20. Dezember hat dann die DPP versucht, den Spieß umzudrehen und ihrerseits die KMT ausgeschlossen. Und man sieht da auch tatsächlich so Bilder von riesigen Schlössern, die an den Türen vom Parlament oder vor die Türen des Parlaments gehangen worden sind. Und auch Anhänger oder Mitarbeiter der DPP haben schon vor dem Parlament eben Zuwege blockiert und so weiter. Aber die KMT-Abgeordneten haben dann letztendlich es doch geschafft, einzudringen sozusagen in das Parlament oder in den Plenarsaal und haben dann letztendlich diese drei Gesetze, die wir schon angesprochen haben, doch letztendlich verabschiedet. Und jetzt kommen wir tatsächlich auch dann zu den drei Gesetzen. Um was für Gesetze handelt es sich denn?
Ja, tatsächlich am 20. Dezember haben die Kuomintang und TPP-Abgeordnete die drei Gesetzänderungen verabschiedet in der dritten Lesung. Zuerst, es handelt sich um eine Erhöhung der Hürde für die Abwahl von Amtsträgern. Zweitens geht es um höhere Anforderungen an die Beschlussfähigkeit des Verfassungsgerichtes. Und dann noch eine, nämlich die Bereitstellung von mehr Finanzmitteln für die lokale Regierungen. Also es gibt jetzt dann die drei Gesetzänderungen und bei manchen hat man eigentlich schon seit Jahrzehnten diskutiert, manche etwas weniger. Auf jeden Fall, die drei Gesetzänderungen sind jetzt im Parlament verabschiedet worden. Es wird sich natürlich auf vieles auswirken und wie sie sich weiterentwickeln wird, wird man natürlich später noch sehr viel diskutiert. Aber die drei Gesetzänderungen sind wirklich kontroverse, weil die Kuomintang und die DPP, also die zwei oppositionelle Parteien, sprechen sich dafür aus, aber die Regierungspartei absolut dagegen. Also die haben eigentlich miteinander nicht viel diskutiert, daher bleiben die drei Gesetzänderungen kontroverse, weil man über viele Einzelheiten nicht richtig diskutiert hat. Du hast ja vorhin von vielen Blockaden oder Schlägereien im Parlament gesprochen. Da hört sich wirklich ganz traurig an, überhaupt, als ob die beiden Lagen sich noch in einem Kindergarten befanden und dann hat immer gegenseitig vorgeworfen und wenn es noch nicht ausreichend, dann kam es zu handgreiflicher Auseinandersetzung oder vor dem Parlament gab es immer welche Demonstrationen, die jeweils unterschiedliche Lage unterstützten. Irgendwie, es scheint so, dass die beiden Lagen nicht friedlich oder vernünftig miteinander sprechen, diskutieren können und wollen. Und das ist jetzt wirklich ein großes Problem in Taiwan. Und nehmen wir jetzt ein Beispiel. Also bei der ersten, die Erhöhung der Hürde für die Abwahl von Amtsträgern, das ist eigentlich ein so etwas neueres Thema. Wie Sie es vielleicht wissen, die Kuomintang hat letzte Mal bei den Lokal waren viele Ämter gewonnen während die Regierungspartei DPP viele verloren hatte. Nicht nur auf der lokalen Ebene, sondern auch im Parlament hat, wie du vorhin gesagt hast, die DPP eigentlich eine Minderheit und die Kuomintang eine Mehrheit hat. Und das ist natürlich schwierig für die DPP in der Zentralregierung. Und daher die DPP-Abgeordneten hatten mal so gewollt, ab Februar 2025 eine weitere Abwahlwähle einzuleiten. Das heißt, die wollen ja viele Kuomintang-Abgeordnete abwählen und zugleich ihre Parteifreunde wieder gewährt werden können, sodass die DPP in Zukunft im Parlament wieder die absolute Mehrheit bekommen kann. Deswegen die Kuomintang wollte das vermeiden und er hat versucht, die entsprechenden Gesetze zu ändern und daher kam jetzt zu dieser Kontroverse und so. Vieles kann man natürlich vermeiden, wenn man wirklich miteinander vernünftig diskutieren, aber das haben sie nicht getan und halten wohl auch nicht vor.
Ja, also es sind ja Gesetze, die letztendlich beide Parteien irgendwie beeinträchtigen in der einen oder anderen Weise. Im Augenblick aber handeln beide so nur aus der jetzigen Situation heraus und sie sehen halt, wie die Gesetzesänderung entweder ihr jetzt schadet oder ihr jetzt nutzt. Aber sie denken, keiner denkt darüber nach scheinbar, wie es halt in der nächsten Legislaturperiode oder vielleicht in 10 oder 20 Jahren aussieht. Also beim Abberufungsgesetz, es geht ja darum, dass man hier in Taiwan die Abgeordneten abrufen kann. Also in Deutschland normalerweise im Allgemeinen eben geht es halt, okay, man ist gewählt worden und wenn da jetzt nichts besonders Außergewöhnliches, Schlimmes, Kriminelles passiert oder so, sitzt der Abgeordnete halt für die 4 Jahre im Bundestag oder im Landtag und so weiter. Hier kann ich aber zwischendurch schon nach ein paar Monaten kann ich sagen, der hat irgendwas falsch gemacht, der Abgeordnete oder so. Und deshalb will ich ihn jetzt abrufen. Und da gibt es dann halt bestimmte Schritte. Die wurden, glaube ich, 2016, glaube ich, liberalisiert so ein bisschen. Also, dass diese Abrufung ein bisschen leichter gehen sollte. Und jetzt will die Kuomintang das wieder eben schwieriger machen. Die Schritte, die man durchgehen muss und die Anzahl der Stimmen, die man haben muss, um jemanden abrufen zu wollen. Das will die Kuomintang jetzt wieder verschärfen, nachdem es eben 2016 erst gelockert worden ist. Und das scheint dann also, je nachdem, wer gerade an der Macht ist oder beziehungsweise wer gerade die Möglichkeit hat, das für sich ausnutzen will, entweder verschärfen oder lockern. Also das ist sehr kurzfristig gesehen, finde ich.
Ja, genau. Also die Taiwaner sagen, also das heißt, wenn sie ihre Position geändert hatte, dann hat man ihre Perspektive auch geändert. Ja, also dann ja, auf jeden Fall, das ist natürlich nicht ganz geeignet. Und jetzt geht um die zweite Gesetzänderung, nämlich die Verfassungsbeschlussfähigkeiten des Verfassungsgerichtes. Normalerweise sollte es insgesamt 15 Verfassungsrichter geben, allerdings wir haben jetzt nur 8. Und die 8 sind sämtlich von der DPP-Präsidentin Tsai Ing-wen nominiert. Und man denkt, die sind eher für das grüne Lager, nämlich eher für die DPP. Und dann der jetzige Präsident Lai Ching-te, der ist auch eine DPP-Politiker und er hat am 24. Dezember weitere 7 Verfassungsrichterkandidaten nominiert und die Kuomintang-Abgeordneten haben alle Kandidaten abgelehnt. Das gibt's ja dann natürlich großes Problem, so dass das hat ja die Kuomintang auch vorher schon abgesehen und daher hatten die gewollt, diese entsprechende Gesetz zu ändern, um zu vermeiden, dass das Verfassungsgericht immer unter den Einfluss von der DPP, das heißt 8 grüne Verfassungsrichter plus 7 grüne Verfassungsrichter, dann sind alle grün und daher, das ist ungünstig für die KMT. Um das zu vermeiden, hat die Kuomintang diese Gesetzänderung vorgeschlagen. Und nach dem Vorschlag von Kuomintang soll 10, also 2/3 der Verfassungsrichter an einer Sitzung teilnehmen, damit die Sitzung gültig sein soll. Und dann, wenn das Verfassungsgericht eine Gesetzänderung als verfassungswidrig oder verfassungsmäßig erklären wollte, dann müssten schon 9 Verfassungsrichter dafür abstimmen. Das heißt, 10 Verfassungsrichter sollen in der Sitzung anwesend sein, während 9 von den 10 für die Gesetzänderungen abgestimmt haben. Das ist im Moment natürlich nicht machbar, weil wir haben jetzt nur 8 Verfassungsrichter und daher, das ist schon ein großes Problem für die weitere Entwicklung der Demokratie hier in Taiwan. Man weiß auch nicht, wie man sich weiter fortsetzen kann. Auf jeden Fall, das ist schon ein Problem.
Ja, vor allem, das ist jetzt ein Problem, weil eine Möglichkeit oder eine der letzten Möglichkeiten, die das Kabinett hat, um gegen Gesetzesänderungen vorzugehen sozusagen, ist es, diese Gesetzesänderung dem taiwanischen Verfassungsgericht vorzulegen. Genau. Aber wie macht man das jetzt? Das neue Gesetz sagt, das Verfassungsgericht kann eigentlich keine Entscheidung treffen, weil wir nur 8 Richter haben zurzeit. Aber es müssten eigentlich mindestens 10 anwesend sein. Aber wir haben ja nur 8. Und jetzt will die DPP halt sagen, oder das Kabinett, wir sagen, das ist ja aber nicht verfassungsgerecht. Deshalb legen wir es dem, oder das Verfassungsgericht soll entscheiden darüber. Mhm. Aber das Verfassungsgericht kann gar nicht darüber entscheiden. Mhm. Das heißt, jetzt haben wir ein kleines Problem.
Ja, genau. Und daher sollte eigentlich die beiden Parteien miteinander sprechen oder welche Kompromisse machen. Und es gibt dann noch die 3. Gesetzänderung über die Verteilung der Finanzmittel zugunsten der lokalen Regierungen. Das heißt, bis jetzt bekommt die Zentralregierung 75% und die lokale Regierungen 25% der Gesamteinnahme der Regierung. Und die Kuomintang möchte jetzt diese Proportion ändern zu 60% für die Zentralregierung und 40% für die lokale Regierungen. Weil die DPP jetzt in der Zentralregierung ist, spricht sich natürlich gegen diese Gesetzänderung aus. Ja. Obwohl als die DPP früher in der Opposition waren, eigentlich für diese Gesetzänderung war. Also das heißt tatsächlich, sie haben ihre Haltung, ihre Meinung schon geändert. Mhm. Und das könnten wirklich beide Seiten diskutieren, weil die DPP kann nicht immer in der Zentralregierung sein und die Kuomintang immer in der lokalen Regierung sein. Ja. Das irgendwie wird doch geändert, aber die wollen nicht miteinander diskutieren.
Ja, ich kann nur ganz kurz zum Abschluss noch, ich habe ein kleines Beispiel gesehen, wie natürlich jetzt die kleinen Regierungen oder die Lokalregierungen eben diese Gelder zum Beispiel. Die DPP hat wahrscheinlich auch Angst, dass die Lokalregierung eben diese Gelder dann ausnutzen kann, um wieder für sich Wahlkampf zu machen auf dieser kleinen Ebene. Und tatsächlich passiert das bei uns gerade in der Nachbarschaft. Der Li Zhang, also der Nachbarschaftsvorsteher oder so, der hat an mehreren Stellen so große Bildschirme aufgestellt und lässt da Filmchen abspielen, also jetzt irgendwie an der Schule zum Beispiel oder vor sich vorm Büro, und lässt dann halt lauter Filme zum Beispiel abspielen mit Jiang Wan-an, also dem Bürgermeister der Kuomintang. Also unser Li Zhang ist eben auch Kuomintang-Mitglied. Und er lässt dann zum Beispiel lauter Reden oder auch Vorträge von Jiang Wan-an da abspielen und erzählt dort andauernd, was die Kuomintang da Tolles gemacht hat. Und da werden dann halt Steuergelder dann eben dafür ausgenutzt, um schon ein bisschen Wahlkampf zu machen.
Ja,
deshalb ist das Ganze, ist beides von beiden Seiten sehr kurzfristig gedacht, und ja, keiner will auf die andere Seite zugehen, und das passiert leider scheinbar überall auf der Welt im Augenblick, und werden wir sehen, wie sich das hier auswirkt. Aber für heute verabschieden wir uns erstmal. Am Mikrofon waren
Chiu Bihui
und Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören. Und das war's auch schon wieder in deutscher Sprache hier auf Radio Taiwan International. Nicht nur heute am 31.12.2024, sondern für das Jahr 2024 insgesamt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Jahr hier bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilon Huang. Ein frohes neues Jahr.